Sehr geehrte Vorsitzende, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ja, in den nächsten 8 bis 10 Minuten, was werden Sie von uns hören oder von mir hören? Eine positive Stellungnahme über die glückliche Zusammenarbeit von verschiedensten Fachgruppen im Tumorboard, inwieweit dann auch die Bildgebung beim Karzinomstaging Uterus Ovar akzeptiert wird, wie sehr wohl es wichtig ist, zu wissen, welche Bildgebung man einsetzt und da einige Beispiele zeige über das oder in der Rezidivdiagnostik und dann ein wenig über, von der Morphologie in die molekulare Struktur übergehe und ganz zum Schluss Ihnen auch ein wenig ein Highlight zeigen will, nämlich was wir heuer im Herbst an Gerätschaft und an präklinischen Labors bekommen. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe erfahren, dass das gynäkologische Tumorboard das erste Tumorboard war, das es eigentlich gegeben hat. Und das könnte so ein schönes Role Model sein für alle Tumorboards, denn eines habe ich in diesem Tumorboard gelernt, dass also in der Zeit von Professor Leodolter, Rheintaler bis hin zum Professor Pötter immer sehr schön organisiert war, dass die einzelnen Disziplinen sich gegenseitig akzeptieren und das ist nicht immer so. Gerade im AKH, wo es auch sehr viele Konflikte gibt und das Wort Respekt wird eigentlich immer wieder sehr schön gelebt. Und was kann es was Schöneres geben, als wir vor circa 10 Jahren einen Vortragreihe gemacht haben, als damals ein jung aufstrebender Kommilitone von mir, der mittlerweile Primarius Sliots, gemeinsam mit Professor Rheintaler einen Vortrag gegeben hat über die Wertigkeit der Bildgebung beim Staging des Corpus- und Cervixkarzinoms. Und die sind genau mit diesem Slide gekommen, publiziert von der Karin Kinkel, die mit mir zur gleichen Zeit an der UCSF war und gesagt hat, eigentlich, wir sollten das einführen. Wir haben ja schon gewusst, dass der MR vielversprechend ist, aber Sie können sich vorstellen, dass wir als Radiologen es demnach sehr leicht gehabt haben, Untersuchungen, die wir derzeit schon als antiquiert sehen, wie zum Beispiel die IVU oder die CT-Untersuchung zum Staging dieser Tumorentitäten eigentlich ignorieren und gelernt haben, dass die MRT uns sehr viele Vorteile gibt in der nicht-invasiven Darstellung, Anatomie, Fehlbildung und Tumore, das mittlerweile akzeptiert ist, dass sie wesentlich besser ist als CT und Sonographie und dass auch im Tumorboard akzeptiert wird, dass die klinische Untersuchung nicht immer hundertprozentig richtig ist, sondern hin und wieder auch die Bildgebung recht hat und dass MR eine optimale Gewebscharakterisierung gibt und die multiplanare Darstellung ganz, ganz wichtig ist, nicht für die Operation, sondern viel mehr für die verschiedensten Therapien, die angeboten werden. Wir haben auch gelernt, was der Radiologe zu tun hat, nämlich, dass er adäquat versucht, den Tumor zu beschreiben in seiner Größe, in seiner Ausdehnung, also das lokale Staging, dann wichtig das Lymphknoten-Staging und ganz zum Schluss natürlich die Diagnose der Fernmetastasen. Und so ist es gelebte Interdisziplinarität, wie hier in diesem sehr kleinen Karzinom eines Cervix-Karzinoms, dass also hier dann die Operation durchgeführt, evidenzbasierend, wie es also im Lehrbuch steht, aber auch akzeptiert wird, wenn der Radiologe sagt, hier liegt eine Para-Infiltration der Parametrien vor und dementsprechend dann hier die Radiochemotherapie als Therapieverfahren eingesetzt wird. Und das gilt nicht nur beim Cervixkarzinom, sondern auch zum Beispiel im Falle des Endometriumkarzinoms. Hier wurde vorher eine Ultraschalluntersuchung gemacht und wurde gemeint, dass der Tumor noch auf den Uterus beschränkt ist, aber die Bildgebung mittels MR doch gezeigt hat, dass hier große Lymphknotenmetastasen vorliegen und dementsprechend das Staging, das präoperative Staging sehr stark beeinflusst hat und hier dann andere therapeutische Verfahren vorgeschlagen wurden, wie Sie hier aus dieser Grafik entnehmen können. Beim Oberealkarzinom mussten wir aber auch lernen, dass natürlich die MRT als nicht-invasives Verfahren sehr, sehr wichtig ist, aber in letzter Zeit es doch immer wieder Berichte gibt, dass vor allem die 3D-Sonographie, wenn es also ums lokale Staging des Oberealtumors geht, sehr wohl der MRT ebenbürtig, wenn nicht sogar besser ist und auch auf jeden Fall der CT und anderen Untersuchungen. Hingegen haben wir in der Phase der guten Zusammenarbeit gelernt, dass mittlerweile auch man weiß, welche Bildgebung eine richtige Antwort geben kann und hier vor allem in der Rezidivdiagnostik des Ovarialkarzinoms. Das also, und hier sehen Sie die verschiedensten ROC-Kurven, dass also CT, MR und PET per se ganz gut sind, aber dass die Zusammenfassung der Information von Morphologie und Funktion oder Molekül, nämlich PET-CT, wesentlich besser ist als auch immer wieder ein postulierter Tumormarker. Und hier sehen Sie so ein Beispiel, nicht, hier geht es also gar nicht um die großen Tumore, die jeder mit freiem Auge sieht, im Mesenterium einer Ovarialkarzinom-Metastase oder die Ausfüllung des Lebertoms, sondern vielmehr um die kleineren aufleuchtenden Strukturen in der PET-Untersuchung, die uns also hier den Hinweis geben, dass also ein operativer Eingriff bei dieser Frau eigentlich wenig Sinn macht und dementsprechend hier andere therapeutische Verfahren gewählt werden soll. Und das führt mich zu einem neuen Schwerpunkt in der Bildgebung, wo wir weggehen von der reinen Morphologie hin zum Therapie-Monitoring. Hier ein sehr schönes Beispiel einer sogenannten fusionierten Bildgebung, PET-CT, also Morphologie kombiniert mit molekularer Information eines ausgeprägten Zervixkarzinoms. Und Sie sehen das Bild vor der Therapie zum Zeitpunkt der Diagnose. Hier ein deutliches Aufleuchten und Uptake des Tumors in der Cervix. Für alle, die mit den Bildern nicht vertraut sind, das ist die Harnblase. Und nach insgesamt 6 Zyklen Chemotherapie bleibt das morphologische Bild komplett ident, aber Sie sehen einen deutlichen Abfall im Tracer Uptake, indiziert, dass also hier eine deutliche Regression des Tumors und ein Abstern der vitalen Tumorzellen vorliegt. Und das führt schon in die richtige Richtung und wir arbeiten derzeit daran, dass die Information, die wir mit den Bildern erhalten, wir als sogenannte Biomarker-Imaging umsetzen. Hier ein Beispiel aus einer ganz anderen Gegend, nämlich dem Brustkarzinom, aber das lässt sich sehr gut auch ins Ovarialkarzinom oder ins Zervixkarzinom überbringen. Man kann mit verschiedensten Methoden, ob das jetzt mittels MR oder PET ist, sehr wohl Informationen sammeln, die uns sagen, ob hier ein Responder oder Nicht-Responder vorliegt. Und sehr oft sehen wir, dass diejenigen Patienten, die gut ansprechen auf eine Therapie, auch eine wesentlich bessere Overall Survival haben. Und ein weiterer sehr vielversprechender Imaging-Biomarker gelingt mittels MR, ist ein neuer Parameter, das ist die diffusionsgewichtete Bildgebung. Hier sehen Sie das Beispiel einer Metastase eines gynäkologischen Tumors und hier mittels diffusionsgewichteter Bildgebung gelingt es uns schon mittlerweile nach einem Zyklus, nach insgesamt 3 Wochen zu sehen, dass also hier ein Responder bzw. ein Non-Responder mittels Bildgebung unterschieden werden kann. Und das führt mich zu einem Schwerpunkt des Direct Targetings. Ich bin sicher, dass mein Nachredner, Professor Sinzinger, hier ein wenig genauer eingeht. Aber hier will ich auch nur sagen, wo der Weg hinführen kann. Sie sehen hier ganz was anderes. Es ist ein Prostatapatient mit Metastasen in den Knochen. Das ist das, was wir üblicherweise durchführen. Das ist ein Knochenszintigramm. Sie sehen hier einige aufleuchtende Knochenmetastasen bei einem schon wesentlich spezifischeren Tracer wie das FDG. Ein wenig mehr an Metastasen führt man hingegen Direct Targeting durch, indem hier der Tracer gekoppelt wird an einen prostatazyspezifischen Antikörper. Sehen Sie sehr wohl, dass also hier das wahre Ausmaß der Erkrankung mit all den anderen Methoden deutlich understaged wird und diese Information jedoch sehr, sehr wichtig ist für bessere Therapie, für bessere Diagnose und natürlich auch für die Prognose beeinflussend ist. Sie haben jetzt einzelne Dias gesehen, die die verschiedensten Parameter heraushebt, aber wir kommen immer mehr und das ist ein Schwerpunkt, den wir hier sehr stark verfolgen, darauf, dass ähnlich wie bei der Mengenlehre man verschiedenste Parameter in einem vernünftigen Zeitpunkt messen kann und auch messen muss, um eine optimale Diagnose bzw. auch ein Therapiemonitoring zu ermöglichen. Was wir hier anbieten können, ist die Kombination von Parametern aus der PET-Bildgebung mittels der Information aus der MRT, wie zum Beispiel die diffusionsgewichtete Bildgebung, die uns Informationen über die molekulare Struktur und über die molekulare Bewegung von Zellen gibt, die MR mit der Morphologie und der Angiogenese und letztendlich dann die MR-Spektroskopie und PET, der uns in die metabolischen Vorgänge führt, beziehungsweise in die molekularbiologischen Vorgänge. Und die Idee ist, mit diesen multiparametrischen Bildgebungen diese einzelnen Informationen zu sammeln und ähnlich wie in der Mengenlehre die kleinste Durchschnittsmenge hier die größte Information gibt. Und das führt dazu, dass wir auch, und ich glaube, das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir ein neues Instrument im Herbst diesen Jahres bekommen. Das wird ein sogenannter Whole-Body-PET-MRI sein, wo jetzt schon es heißt, dass es hier wirklich eine Revolution sein wird in der onkologischen Bildgebung. Das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe, diese multiparametrische Bildgebung wird nun möglich, dass wir innerhalb von einem sehr vernünftigen Zeitraum, circa einer Stunde, viele Parameter messen können in ein und derselben Einheit. Hier ist also der MR kombiniert mit einem PET-Ring und Sie sehen also hier die morphologische Bildgebung kombiniert mit der molekularbiologischen Bildgebung. Und ganz zum Schluss noch ein Highlight, das ebenfalls ich nicht unerwähnt lassen will, gerade für das Cancer Care Center und für diese onkologische, gynäkologische Bildgebung sehr, sehr wichtig, ist die Etablierung eines präklinischen Imaging-Labors, das, so sehe ich es, notwendig war, um letztendlich die Kette zu schließen zwischen der sehr starken klinischen Forschung an der MOW für Bildgebung, aber etwas nachhinkend die präklinische Forschung. Kurz zusammengefasst, dieses präklinische Imaging-Labor wird eine kleine Radiologie sein mit all den Top-Geräten, die man braucht, um also Kleintiere optimal zu untersuchen. Und ich glaube, dass das die richtige Verbindung ist in der translationalen Forschung from Badge to Bedside. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.